Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Hans Lohmann.
Steckt eine Menge Sehnsucht drin in Blick auf die Zeit, dass es wieder normal wird mit dem Leben nach Corona, hoffentlich sehr bald. Keiner will alleine sein. Der Corona-Song der Band Pur, frisch erschienen als neuer Song auf einem Best-Album, Best-of-Album namens 100% Pur, das Beste aus 40 Jahren. Pur-Sänger Hartmut Engler, Leute-Gast in SWR1 Rheinland-Pfalz. Nochmal herzlich willkommen. Und wie lange hat es gedauert zwischen Ausbruch der Corona-Pandemie und der Idee, wir müssen das musikalisch irgendwie verarbeiten?
Ja, wir waren ja gleich im März im Prinzip aufgerufen, da Stellung zu beziehen und auch unseren Fans zu sagen, bleibt zu Hause. Dann war die Situation erstmal so, dass man sich darauf eingestellt hat und sich die Frage dann natürlich auch gestellt hat, wie lange wird das wohl so gehen? Mhm. Und je länger das ging, desto klarer wurde es, dass das nicht so einfach wieder verschwindet. Und man stellt sich dann auf neue Dinge ein und wird zum ersten Mal mit dem Ausmaß konfrontiert. Und für mich persönlich war natürlich dann auch die mangelnde Nähe und Zärtlichkeit zu Freunden, Familie, Bekannten eine Einschränkung, die mich in meinem Leben natürlich auch ärmer macht. Und dann die Situation als Musiker einfach davon zu zehren, von der Erinnerung, wie schön das alles war. Und obwohl man vielleicht noch ganz viel geplant hat, wir hatten ja auch für dieses Jahr noch was geplant, das nicht stattfinden kann und man sich mit dem Song auch ein bisschen über die Zeit tröstet und daran denkt, wie es wieder sein wird oder sein kann oder zumindest sein darf.
Corona irgendwann. Ist ja eine Konjunktivphase, also man sagt immer hätte, wäre, müsste. Mhm. Also ohne Corona hätte es das 40-jährige Bandjubiläum von Pur gegeben mit einer Tour. Einem neuen Album, also einem ganz neuen Album, nicht einem Best-of-Album, sondern einem ganz neuen?
Nein, der Plan war eigentlich ganz anders. Wir wollten im Juli MTV Unplugged aufnehmen, haben uns auch sehr gefreut und sehr geehrt gefühlt, dass wir im erlauchten Kreis der MTV-Künstler angekommen sind, haben da viel dafür gearbeitet. Es konnte nie aufgezeichnet werden, jetzt im November, Dezember wäre die Tour gewesen, die kann nicht stattfinden. Und bevor wir uns dann komplett zurückgezogen hätten, haben wir beschlossen, unser Jubiläum, das eigentlich erst, wenn man es genau rechnet, im Frühjahr nächsten Jahres gewesen wäre, das haben wir jetzt vorgezogen, damit die Leute an Weihnachten mit unseren Best-of-Hits und ein paar neuen Dingen, die wir uns in der Zwischenzeit überlegt haben, mit uns überwintern und wir uns alle gemeinsam auf bessere Zeiten freuen.
Es gibt ein normales Best-of-Album und eine Deluxe-Version mit 55 Songs, mein lieber Schwan. Wer hat denn entschieden, welche Songs draufkommen und welche nicht?
Also ich würde mal sagen, CD1 hat eigentlich komplett das Publikum auch mitentschieden. Da sind die Songs drauf, die wir live eigentlich auch immer spielen müssen. Und das ist sozusagen der Fan-Kanon. Auf CD2 haben wir viele Songs berücksichtigt, die vielleicht im Radio oder medial nicht die Aufmerksamkeit bekommen haben, die wir uns gewünscht hätten. Das sind so unsere Gassenhauer und CD3 war dann open für spezielle Wünsche, wo wir uns dann drauf geeinigt haben, jeweils wie viel Stimmen der Song bekommt innerhalb der Band.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Lassen Sie uns reden über eine vielleicht entscheidende Phase Ihres künstlerischen Lebens, die man als solche gar nicht so recht vermutet. Sie haben als junger Mann mal als Roadie auf Tour für Udo Jürgens gearbeitet. Ich sage ganz ehrlich, ich wusste das bis zur Vorbereitung auf diese Sendung nicht. Ich glaube, das wissen verschiedene Leute nicht. Was haben Sie da genau gemacht? Noten aufgeklappt, Mikrofone geschleppt oder ihm den Bademantel gebracht?
Quasi. Das mit dem Bademantel, den habe ich zumindest zurechtgelegt und eingepackt. Nein, die erste Aufgabe war, den LKW zu fahren. Vor Ort dann das Set für die Pepe Lienhardt Band, seine Begleitband, aufzubauen. Dann während der Show den Udo mit dem Spot zu verfolgen und hinterher die Bühne wieder zu clearen und auch den Koffer mit dem Bademantel und dem Föhn und der Flasche Weißwein, die bereit lag, aus der Garderobe zu holen und dann mit dem LKW zum nächsten Ort zu fahren. Das habe ich tatsächlich als Student, als junger Jungzwanziger irgendwann für ein halbes, dreiviertel Jahr gemacht. Und es waren tolle Erfahrungen. Ich war kein ausgewiesener Udo Jürgens-Fan, aber danach war ich es, denn er hat so eine Art, die mir auch vermittelt hat, Hab Mut zur Emotion. Trau dich auch mal ein Liebeslied zu schreiben. Und irgendwann hab mich wieder mal an die Betrunken als erstes Liebeslied für Pur gemacht. Und das fand dann sogar gleich den Weg ins Radio. Aber das war doch ein paar Jahre später.
Gab es eigentlich unter den Pur-Songs überhaupt mal einen, den Sie nicht textlich geschrieben haben?
Ja, und zwar genau einen kompletten. Der Text stammt von Reinhard May. Das ist der Song Der Mann am Fenster. Und das hat sich so ergeben, dass wir den auf unseren Schreibtisch bekamen mit der Bitte, vielleicht da ein Lied, da der Text unveröffentlicht war bis dahin, zu Reinhards 50. Geburtstag zu machen. Und gesagt, getan. Und er hat uns dann erlaubt, das auf die damals Seiltänzertraum, auf das Album drauf zu machen und ist sehr, sehr bis heute extrem beliebtes Lied. Und dann hat vor ein paar Jahren auch Xavier mir noch einen halben Text mitgeschrieben.
Xavier Naidoo.
Das haben wir zusammen gemacht. Ja. Und ansonsten muss ich sagen, da darf ich für mich in Anspruch nehmen, dass ich über 40 Jahre Pur alles, was man da an Texten hört, selbst getextet habe.
Und die Kollegen der Band machen dann die Musik dazu oder vorher die Musik und sie texten dann?
Vorher die Musik und ich texte drauf. Das ist in all den Jahren gab es nur ganz wenige Ausnahmen.
Keyboarder Ingo Reidel ist für viele Musiken mitverantwortlich, die Pur groß gemacht haben.
Richtig.
Er ist vor ein paar Jahren schwer an Krebs erkrankt. Wie geht's ihm heute?
Es geht ihm so gut, dass er im Studio wieder voll dabei ist. Er spielt wieder fantastisch Klavier und hat auch grandiose Songideen. Auf dem Best-of-Album ist ein Lied, das ich irgendwie auch ihm dann inhaltlich gewidmet habe. Das heißt, Dieser Tage ist das allerletzte auf der Doppel-CD und das hat er auch geschrieben. Er hat die Musik dazu gemacht.
Und als Sie Abenteuerland getextet haben, wissen Sie noch, in welcher Situation?
Ja, das war eine Textblockade. Also wir hatten 92 das Riesenglück, dass unser Live-Album damals unfassbar gut eingeschlagen hat, weil es so eine Art Best-of der frühen Jahre war. Dann kam die Seiltänzertraum und die war über 2 Jahre in den Charts, hat fantastische Verkaufszahlen erzielt. Und dann kam oder hätte kommen sollen das Nachfolgeprodukt. Und das hatte noch keinen Namen und noch keine Idee. Und die Plattenfirma wurde nervös. Es gab schon viel Musik. Die Bandkollegen haben angerufen, willst du nicht mal irgendwie mal wieder ins Studio kommen? Und mir fiel und fiel nichts ein. Also zu Hause einfach mal die Idee gehabt, Mensch, wo ist meine Kreativität hin? Ich lese jetzt mal auf dem Speicher oben ein paar alte Deutsch-Aufsatzhefte mit Thema Fantasieaufsatz vom kleinen Hartmut durch. Und
oh ja.
Die waren erstaunlich. Also da war zum Beispiel.
Da war der kleine Hartmut wie alt?
Da war der kleine Hartmut zwischen 10 und 12, würde ich sagen. Hauptsächlich durfte man damals noch diese Fantasieaufsätze schreiben. Da waren so Dinge dabei, ein Füllfederhalter liegt im Laden und da kommt ein kleiner Junge rein und der packt ihn dann. Und der Füllfederhalter erzählt in der Ich-Form, was er dann alles erlebt, was mit ihm geschrieben wird. Und ich dachte einfach, wo ist die ganze Fantasie hin? Und habe dann die Idee gehabt, der kleine Junge, nämlich der kleine Hartmut, nimmt den Großen an die Hand und zeigt ihm nochmal das Abenteuerland. Und der Rest floss dann sozusagen aufs Papier.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Besuch aus Bietigheim-Bissingen hier in SWR 1 Rheinland-Pfalz in Person von Hartmut Engler, dem Frontmann der Band Pur, der nicht nur das ist, sondern auch Herzenssache-Botschafter seit gut 6 Jahren. Ja, unterhalten Sie vor allem, wie soll man sagen, Ihre prominente Nase in den Wind. Wobei Engler und Nase ist natürlich eine schwierige Geschichte.
Ja. Aber ja, Sie lachen drüber. Natürlich nicht in den Wind, weil dann würde ich sie ja immer in eine andere Richtung halten. Nein, ich halte meine große Nase medial dafür hin, dass ich den Leuten versprechen kann, Herzenssache ist eine ganz grandiose Aktion. Und die Spendengelder kommen wirklich bei den ganzen Hilfsprojekten 1:1 an. Herzenssache ist eine Aktion von SWR, SR und der Sparda Bank in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und im Saarland und hat es geschafft, denn wir haben 20 Jahre Herzenssache, Jubiläum in dieser Zeit, tatsächlich über 40 Millionen Euro an Spenden einzunehmen und das in mehr als 1000 Hilfsprojekte zu stecken. Das Ziel ist einfach, dass alle Kinder im Südwesten, im reichen Südwesten unseres Landes eine faire, eine gleiche Chance auf Glück haben. Und überall, wo das eben unfair ist, versucht die Herzenssache Hilfe zu geben, zur Selbsthilfe, ganz wichtig. Mhm. Nicht einfach, gib Geld und schau zu, was dabei rauskommt. Und die Projekte sind sehr gut ausgewählt. Und
Projekte, die Sie auch schon sich teilweise angeschaut haben, zum Beispiel letztes Jahr einen Abenteuerspielplatz in Ludwigshafen, gefördert von der Herzenssache. Welche Eindrücke haben Sie da bekommen, mitgenommen? Und inwieweit hat das möglicherweise auch Ihre künstlerische Arbeit befruchtet?
Naja, zum einen war das sowieso ein grandioser Tag, weil ich immer wieder mit Bülent unterwegs war. Und das ist
Komödien Bülent-Scheilern.
Genau. Ja. Und das ist eigentlich sowieso immer schon sehr, sehr nett und sehr lustig. Und das war ein Abenteuerspielplatz in einem Bezirk von Ludwigshafen, wo es die Kinder nicht so einfach haben, mal einen unbeschwerten Nachmittag zu verbringen. Und das war toll. Wir haben Stockbrot gemacht, wir haben Spiele gemacht. Und es war dann wieder so ein Tag, an dem ich nach getaner Arbeit, wollte ich schon sagen, nach diesem Erlebnis nach Hause kam und mir so sagte, das ist echt ein Privileg. Helfen macht Spaß. Also wenn man so auch noch irgendwie helfen kann, dann ist das wirklich ein Geschenk. Und dann muss ich auch weiterhin die Menschen dazu animieren, auch in solchen Projekten mitzuarbeiten, ihre Sachen dafür zu tun. Und ich habe mir jetzt zum 20-Jährigen einfach das einfallen lassen, was ein Musiker sich einfallen lassen kann. Ich habe einen Herzenssache-Song gemacht, zusammen mit meinem Gitarristen Martin. Mhm. Und der zog jetzt so gewisse Kreise.
Genau, den hören wir gleich in der ganz normalen Variante. Und jetzt in einer ganz besonderen Variante. Da spielt die SWR Big Band und da singen Hartmut Engler und weitere Künstler. Wir hören mal ausführlich rein. Tolle Nummer. Ich durfte diesen Ausschnitt spielen, habe dem Manager der Big Band versprochen, dass ich nur diesen Ausschnitt spiele, weil es ist noch ein Rohschnitt, an dem wird noch gefeilt. Aber das ist eine Sache, die klingt aber so richtig nach Spaß, ne?
Das ist wirklich schön. Das ursprüngliche Stück haben wir zu Hause im Purstudio gebastelt. Und dann gab es die Idee, dass die Big Band das macht, mit Kollegen dabei sind. Der Gregor Meile, Benne, ein Esslinger Beatboxer, Robeat, Marina Marx und Fula Dada, denen allen ein Dankeschön dafür, dass sie da auch ihre Zeit und Energie reingesetzt haben. Einfach um dem Projekt Herzenssache auf diese Art musikalisch und medial ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zukommen zu lassen.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Hartmut Engler von Pur ist Leutegast, hat gerade schon angedeutet, dass er vor ein paar Jahren mal sehr freundschaftlich fruchtbar an einem Projekt mit Xavier Naidoo zusammengearbeitet hat, der inzwischen als Corona-Verschwörungstheoretiker Schlagzeilen macht. Was geht Ihnen, Herr Engler, da durch den Kopf, wenn Sie das lesen, was Naidoo da in die Welt setzt über alle möglichen seltsamen Dinge und finstere Mächte, die uns ins Leder wollen?
Ja, ich gehe zurück ins Jahr 2015. Da war ich bei Sing My Song mit Xavier und wir hatten eine richtig, richtig gute Zeit. Und Xavier war ein total toller Gastgeber auch in Südafrika. Was dann passiert, das weiß ich nicht. Wir haben kurz danach an diesem Pur-Song gearbeitet, Wer hält die Welt? Der erschien dann auch im Jahr darauf oder im selben Jahr noch. Und dann haben sich unsere Wege aber wieder separiert. Und was da jetzt genau bei ihm passiert ist, kann ich nicht nachvollziehen.
Hatten Sie mal den Gedanken, ihn anzurufen und ihn zu fragen, was in ihm vorgeht?
Ich habe nur einmal nachgefragt, wie es dazu kam, dass er zu DSDS ging.
Aber, Deutschland sucht den Superstar.
Ja, ja. Weil mich das rein musikalisch irritiert hat. Weil für mich so ein unglaublich toller Musiker irgendwie da für mich nicht unbedingt genau reingehört. Mhm. Aber es ist eine persönliche Meinung und die Antwort war dann auch so, dass ich sie für mich behalte.
Die Band Pur hat 4 Jahrzehnte unfassbaren Erfolg. Es ist fast wie im Märchen. Und es gehören aber auch immer Täler dazu, musikalische Täler und auch persönliche Täler. Zwangsläufig? Oder könnte man, wenn man nochmal so ein Pur-Leben oder so ein Hartmut-Engler-Leben führt, es irgendwie verhindern?
Das ist schwierig. Ich glaube, da war nicht viel zu verhindern. Das gehörte einfach dazu. Wo Freude ist, da ist auch Leid. Das wechselt sich ab. Ich glaube, jeder kennt das. Der eine oder andere findet mehr seine Mitte und hat weniger Amplituden bei seiner Achterbahnfahrt durchs Leben. Ich bin einer, der extrem euphorisch sein kann und dann ganze Freunde, Menschen oder auch Publikum mitreißt. Und als Gegenreaktion bin ich auch einer, der die Tiefen extrem auslotet. Und jetzt ist Corona zwangsbedingt eine Zeit, da fehlt die Amplitude nach oben ganz extrem und dementsprechend geht es mir auch nach unten relativ gut. Hm. Ich finde mich mal so in einer entspannten Mitte zu Hause.
Wie kommen Sie allgemein aus Tälern raus? Machen Sie das mit sich selber aus oder suchen Sie da ganz bewusst Kontakt auch möglicherweise zu Profis?
Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass es generell gut tut, wenn man in einer Lebenskrise ist. Aber auch wenn man die gemeistert hat, darüber hinaus sich vielleicht alle paar Monate oder wenn man denkt, es ist Zeit, sich mit jemandem zu unterhalten, auch auf professioneller Ebene, der von außen auf das eigene Leben blickt, der nicht involviert ist, der nicht abhängig ist, der kein Freund ist, sondern der einem einfach die Fakten erklärt, wenn man ihm sagt, so und so ist mein Leben jetzt gelaufen, der das einfach stehen lässt und zuhört und einem Ratschläge gibt, wo man korrigierend eingreifen könnte.
Und so, ja, so mal ganz kurzfristig. Also wenn Sie jetzt beispielsweise, nehmen wir mal an, Corona ist nicht oder wir versetzen uns zurück in die Lage vor Corona. Sie sind meinetwegen mit Pur auf Tour, machen in 3 Wochen, sagen wir, 15 Konzerte in großen Hallen und Stadien. Wie kommen Sie, wenn Sie jetzt 3 Stunden auf der Bühne waren und die Menschen wie verrückt jubeln und man vielleicht denkt, man ist irgendwie gottgleich. Wie kommt man danach eigentlich runter ins normale Leben?
Also ich denke, während der Tour lässt man sich schon auch von dem Partygedanken leiten, dass man hinterher mit der Band zusammensitzt. Ich finde es zum Beispiel dann auch wahnsinnig toll, wenn meine Freundin Zeit hat und ich nicht allein im Hotelzimmer sein muss. Nach der Tour ist eigentlich die heiklere Zeit, wenn man weiß, das ist es jetzt für die nächsten Monate. Ich muss mich jetzt im Leben komplett wieder umorientieren. Die Kinder und die Freundin klatschen nicht, wenn man morgens aufsteht und die Treppe runterkommt. Und man kriegt dann eine Ansage, wie bring bitte mal den Müll raus. Dann weiß man, jetzt ist man wieder in diesem normalen Leben angekommen. Das ist ja doch dann unterm Strich das Bestimmende, auch in Zukunft wohl irgendwie sein wird. Und Ich weiß, dass Täler irgendwann durchstanden sind. Das ist ein Erfahrungswert. Deshalb bin ich da nicht mehr ganz so nervös oder hilflos. Wenn ich drauf zusteuere, okay, das schwarze Loch nach der Tour kommt, ich muss es gut ausfüllen und sitze es aus und dann ist alles wieder duft.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Learning to Fly, sozusagen der Konzert in Stimmung kommen Song für Leutegast Hartmut Engler, kann man so sagen. Ne?
Ja, sogar auch schon der Song für nach dem Konzert.
Ach, das läuft vorher und nachher?
Nein, aber das Gefühl, ich gehe jetzt da raus und ich lerne fliegen. Ich werde jetzt fliegen 2,5 Stunden. Aber coming down is the hardest thing. Das Runterkommen ist dann das Wichtigste. Ja, das ist vielleicht so ein bisschen wie die Erfahrungen, die man beim Heilfasten macht. Das Heilfasten an und für sich ist die eine Sache, aber das Wiederessenlernen hinterher, das ist das Wichtigere.
Das Projekt Pur. Sie lachen?
Ja, das war jetzt irgendwie ein anderes Thema.
Ja, genau. Also oft gibt es bei Leuten radikale Themenwechsel. Sie sind in den 80er Jahren, also als noch relativ unbekannte Band, mit einem eigenen Lastwagen durch die Gegend gefahren, haben ihr Equipment da transportiert mit so einem relativ preisgünstig erworbenen Lieferwagen.
Ja, das, man kann schon sagen, das war ein 7,5-Tonner, ein richtiger, schöner alter Daimler-Kastenwagen. Ja. Zum Kasten hinten drauf. Und wir durften ja damals alle noch mit dem Dreierführerschein bis 7,5 Tonnen fahren. Mhm. Und wir haben zigtausend Kilometer auf dem Buckel geschafft.
Nicht jede anfangende Band hat die Mittel, überhaupt so einen Lastwagen zu besitzen. Sie haben das gemacht. Sie haben im Grunde genommen gewirtschaftet wie eine schwäbische Hausfrau. Ist das auch der Tatsache geschuldet, dass Sie alle in Bietigheim, Bissingen und Umgebung in der Nähe von Stuttgart aufgewachsen sind?
Also zum einen hatten wir keinen reichen Papa, der irgendwas vorfinanziert hat. Aber wir waren wirklich, wenn es darum ging, für uns Equipment zu kaufen, extrem dahinterher. Wir haben in allen Schulferien dann als Studenten in den Ferien gearbeitet für ein neues Mikrofon, für ein neues Monitorpult. Und als es dann möglich war und wir wussten, wir haben so viele Konzerte an den Wochenenden, dass es für uns günstiger wäre, einen eigenen LKW zu haben, in dem die Anlage dann auch drin sein kann, haben wir zugeschlagen. Das darf man sich nicht luxuriös vorstellen. Das war eine uralte Kiste.
Heute, habe ich gelesen, sind Sie manchmal ein bisschen pessimistisch bei Planungen für Tourneen, so nach dem Motto, Mensch, kriegen wir jetzt die Arena wirklich voll, sollen wir die wirklich nehmen oder geht es auch vielleicht eine Nummer kleiner? Wer ist denn da ein bisschen großspurig denkender bei PUR?
Ja, eigentlich alle außer mir trauen uns immer mehr zu. Ich bin ein grundfreundlicher Pessimist. Das heißt, wenn es dann gut ausgeht, freue ich mich natürlich noch viel mehr. Aber ich bin schon der Bedenkenträger, wenn wir eine Aktion lostreten, dass ich dann meine, die Jahre vergehen und das kann ja nicht sein, dass wir immer noch die großen Hallen füllen. Das müsste irgendwann nachlassen und wir müssen es rechtzeitig begreifen. Aber das Schöne ist, ich hatte noch nie recht.
Wir hoffen, dass so bleibt. Wenn Sie abends eine Riesenhalle gefüllt haben und da ein Riesenkonzert gegeben haben, am nächsten Morgen in welchem Zustand auch immer aufwachen, kommt es dann mal vor, dass Sie denken, Mensch, heute Abend jetzt die nächste große Show, wieder vor 10.000 Leuten, ich könnte jetzt auch mal gut drauf verzichten und würde lieber mal so ein bisschen Fernsehen gucken auf dem Sofa?
Das ist exakt dieser Gedanke kommt, also bei mir ganz speziell, wenn das Konzert an einem Sonntag stattfindet, weil ich als alter Tatort-Fan sage dann so, ich würde so wie alle anderen gern die Beine hochlegen und dann gucke ich mit dem Ingo normalerweise durch den Vorhang und dann gucken wir uns an und sagen, Mensch,
Keyboarder Ingo Reidel.
Ja, ja. Hätten wir doch was Gescheites gelernt, dann müssen wir jetzt hier nicht den Affen machen. Aber das sind nur diese kurzen kleinen Momente. Ich habe mich auch schon dabei ertappt in der Arena auf Schalke, wenn man vom gegenüberliegenden Hotel, in dem wir immer untergebracht sind, nach unten schaut und die Arena füllt sich dann ganz langsam mit 60.000 Leuten, dass ich so um 18 Uhr für mich gedacht habe, jetzt könnte ich noch in ein Taxi steigen und der Sache entkommen.
Sie lachen drüber, aber haben Sie auch tatsächlich in Richtung Angst gehendes Lampenfieber?
Ja, es ist jetzt die letzten Jahre ein bisschen besser geworden, aber bei den ersten Großkonzerten das war schon heftig. Ich bin manchmal auf die Bühne und habe gedacht, uff, entweder ich werde ohnmächtig oder ich ziehe es durch und dann bin ich vielleicht ein ganz Großer.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Vor ein paar Tagen ist 100% PUR erschienen, das Beste aus 40 Jahren mit 55 Songs auf 3 CDs in der Luxusvariante. Dabei ist es ja eigentlich noch früher als vor 40 Jahren losgegangen mit einer Band, die Cascade hieß, die dann umbenannt wurde in Opus, auch mit dem heutigen PUR-Konzept. Und kaum lief das an, kam eine gleichnamige Band, Opus, mit Life is Life. Und da haben Sie wahrscheinlich gedacht, Herr Engler, mich laust der Affe.
Ja, das war wirklich heftig. Wir hatten gerade neue Plakate in Auftrag gegeben mit Opus drauf. Und dann gab es im Radio plötzlich, österreichische Band Opus hat einen Welthit, Life is Life. Hm. Ja, und dann gab es natürlich Verwechslungen. Wir haben irgendwo gespielt, wo normalerweise 100 Leute zu uns gekommen wären. Dann war mit 800 ausverkauft und die wollten alle Life is Life hören. Wir waren Backstage, dann am Essen und haben gedacht, was tun wir denn jetzt? Und dann gab es eine deutsche Version, also eine später dann würde ich sagen, eine PUR-Version von Opus Life is Life.
Haben Sie schnell anstudiert, oder
nicht? Ja, ja. Die Akkorde sind ja einfach. Es ging nur um den Text und der hieß dann irgendwie so Scheiß bleibt Scheiß oder Quark macht stark.
Sehr schön.
Wir singen immer dasselbe. Scheiß bleibt Scheiß. Also mit den Kollegen haben wir uns später aber total freundschaftlich ausgetauscht. Die waren dann auch bei PUR and Friends sogar auf Schalke dabei und da haben wir uns versöhnt.
Sehr schön. Obwohl es gar keinen Streit gab. Sehr schön. Und das Publikum war auch zufrieden mit dem Opus-Fake sozusagen.
Die Opus-Jungs haben mit uns Ich lieb dich gemacht und wir haben mit ihnen natürlich Life is Life gespielt.
Sie haben sich schon zu Schülerzeiten zusammengefunden, sozusagen mit dem harten Kern von PUR, sind dann als Sänger da eingestiegen und haben dann auch relativ schnell durchgesetzt, dass selbst getextete deutsche Songs gemacht werden. Und einer der ersten, vielleicht war es sogar der erste, heißt Der Henker.
Ja.
Ein kritisches Lied, glaube ich, über die Diskussion, dass man die Todesstrafe wieder einführen könnte den 80er Jahren.
77 ging das los mit der RAF, dass man wieder über die Todesstrafe diskutiert hat.
So, und da waren sie 16. Ne? Ja. Und dass ein 15-16-Jähriger dann sowas dichtet, ist also im positiven Sinne nicht ganz normal.
Ne? Nee, und erstaunt mich auch als 58-Jährigen heute immer noch. Wenn ich das Ding mal höre, was ich nie allzu oft tue, aber dann bin ich schon fasziniert, was mich da umgetrieben hat und was ich doch da schon für Ansätze gezeigt habe.
Könnten Sie den Song heute noch auf die Bühne bringen?
Wir müssten alle in uns gehen. Aber also nach einer Probe, denke ich, wäre das möglich. Ja.
PUR hat dann in den 80ern den Bundesrock-Wettbewerb gewonnen und damit Grundlage gelegt für einen Plattenvertrag und damit auch dann für die ersten Hits. Und der Chef der Jury war ein gewisser Heinz Rudolf Kunze. Das ist eigentlich auch ein ganz ordentlicher Kontrast zwischen diesem Rockpoeten und einer eher in Pop-Richtung gehenden Band wie PUR. Oder sehe ich da einen Graben, den es gar nicht gibt?
Da ist ein Graben, den gibt es überhaupt gar nicht. Wir sind bis heute sehr freundschaftlich verbunden. Ich habe erst vor einigen Tagen Heinz Rudolf für seinen Podcast bei mir zu Hause gehabt sogar. Wir haben 2 Stunden über Musik geredet. Grandioser Mensch, grandioser Künstler und war auch unser Gast in der Arena auf Schalke, wo wir natürlich Dein ist mein ganzes Herz mit ihm gespielt haben. Und er mit uns, bis der Wind sich dreht, einen Song gegen rechtsradikale Tendenzen, den er unglaublich stark fand und den er sehr gern mit uns gemacht hat.
Die Sendung läuft in SWR 1 Rheinland-Pfalz mit Hartmut Engler. Das Best-of-Album hat 55 Songs, davon sind 3 neue. Einer heißt Dieser Tage, beginnt mit Fröschen und textlich geht es über die blaue Stunde. Was ist die blaue Stunde und was sind die Frösche am Anfang?
Die Frösche sind in der Tat meine Frösche zu Hause, in meinem
Teich. Also im englischen Gartenteich, ja. Da wohnen die.
Ja, und die waren letzten Sommer in der Brunftzeit und die waren so laut, dass wir nachts die Fenster schließen mussten.
Kenne ich von meinem Nachbarn, ja.
Schlafen konnten. Und da hat es mittlerweile 8 bis 10 von diesen richtig schönen, grünen, großen Fröschen und die haben ein richtiges Konzert gemacht. Und das hat mich dann so zum Thema Freundschaft gebracht, dass ich an meinem Teich sitze und da es Freunde gibt, mit denen man diese blaue Stunde, also diese Stunde, wo alles in Ordnung ist, wo man die Seele baumeln lässt, dass man die mit denen gern teilen würde und dann Dinge passiert sind, die man vielleicht wieder zurechtrücken kann. Also es ist eine Art Versöhnungslied draus geworden, das ich super schön finde.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Sie haben besondere Beziehungen zu den Fans. Es gibt einen eigenen Fanbeauftragten. Alle Zuschriften werden beantwortet. Die Fans sind mit unglaublich viel Energie dabei. Sieht man natürlich vor allem bei den Konzerten. Ich habe es mal auf der Loreley erlebt. Und sie fahren mit den Fans sogar in Urlaub.
Also wir sind dann nicht direkt im Urlaub, aber es gab irgendwann die Idee, mal wenn ein neues Album rauskommt, das jetzt nicht nur rein medial abzufeiern, sondern in einem Cluburlaub mit 800 Leuten mal eine ganze Woche zu verbringen und einfach mal zu sehen, was passiert da. Können wir uns da entspannen? Es gab natürlich nie
Konnten
mehr.
Konnten Sie?
Ja, also
glaube ich nicht.
Ich hatte ehrlich gesagt, ich glaube, die Bandkollegen hatten schon einen ganzen Anteil Entspannung noch mit dabei. Ich war auch natürlich nebenher für die ganzen Öffentlichkeitsarbeit, für die Interviews noch zuständig, was mich etwa immer einen halben Tag gekostet hat. Und dann waren da natürlich noch genügend Fans, mit denen man reden durfte, konnte, wollte. Und eins haben wir gelernt, unsere Fans sind die absolut Besten, die nehmen auch Rücksicht. Die nehmen nicht, gib mir den kleinen Finger und ich will die ganze Hand, sondern das war sehr rücksichtsvoll und wir haben uns schon gewundert. Und man kommt dann über eine ganze Woche doch mit so gut wie allen, die wirklich ein direktes Gespräch oder wenigstens ein paar Minuten Smalltalk haben wollen, echt in Kontakt.
Würden Sie sagen, das bringt Ihnen auch künstlerisch was in der Form, dass Sie da vielleicht Inspirationen bekommen für neue Songs?
die bekomme ich sowieso über Briefe, über Geschichten, die man am Rande hört, von Fans geliefert. Das sind tiefe Einblicke. Also es würde jetzt zu weit gehen, wenn ich über die Briefe spreche, die Pur-Fans an mich schicken, auch mit der Bitte, ich möge daraus Lieder machen. Das passiert sowieso. Es ist nur eben direkten Erzählen dann schon beeindruckend, was die Menschen da auf sich nehmen und was die mit unseren Songs erleben. Da war eine Frau, die bei ihrer ersten Geburt, wenn du da bist, in Dauerschleife 8 Stunden im Krankenhaus mit dem Kopfhörer gehört hat, hat sie mir glaubhaft versichert. Und das sind dann so Aktionen, man glaubt es kaum. Oder wenn Menschen mit Pur-Tattoos oder gar meiner Nase auf ihrem Bein völlig überzeugt durch die Gegend gehen, dann weiß man, was wir
für haben sich Impact Leute haben. Ihre Nase aufs Bein tätowiert?
Hab also das ganze Gesicht. Und ach da so. Ist die Nase natürlich prekär. Also auch auf einem Tattoo. Man muss da schon drüber nachdenken, ob man das will.
Stimmt, genau.
Aber man sieht, was unsere Musik für die Leute bedeutet und nimmt das dann ernst. Wir haben auch eine Verantwortung bei dem, was wir nach draußen geben.
Der beständigste Fan oder einer der beständigsten ist ein Anfang 50-jähriger Mann namens Rüdiger Mahl mit Down-Syndrom, Kurzbezeichnung Rüdi.
Ja.
Ein Mann, der Ihnen sowas von oft hinterhergefahren ist, dass er mittlerweile auch Stammgast ist auf der Bühne.
Ich denke, er hat es jetzt auf 20 Live-Auftritte mit uns geschafft über die Jahre. Er kann natürlich nur im Heimatbereich zu den Konzerten kommen. Und er ist der einzige Dauergast auf Schalke. Das hat er bis jetzt immer hingekriegt und da gibt es immer sein Lied. Also er war jetzt mittlerweile allein in der Arena auf Schalke vor über 500.000 auf der Bühne.
Ja, nicht schlecht. Und Sie haben ihn auch zu Hause besucht in seiner Wohneinrichtung.
So entstand damals das Lied, weil ich wissen wollte, wer wippt da immer in der ersten Reihe und was ist das für eine Geschichte und habe ihn dann kennengelernt. Die Freundschaft hält aber bis heute und ich sage wirklich, es ist eine Freundschaft mit Geben und Nehmen. Ein Frühstück zum Beispiel, wenn er mit einer Begleitperson, alleine kann er nicht unterwegs sein, zu mir nach Hause zum Frühstücken kommt, Sonntagvormittags, das beschert mir den Rest des Tages gute Laune. Er ist ein gute Launebär. Wenn man mit ihm zu tun hat, das ist natürlich kommunikativ eingeschränkt, aber das ist so eine Herzlichkeit, kann ich nur jedem empfehlen, solche Erfahrungen mal zu machen.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Sie vervollständigen bitte folgenden Anfangssatz. Wenn Corona vorbei ist, ...
Dann springe ich wieder mit aller Energie auf die Bühne, wenn ich darf.
Was läuft gerade im Studio?
Im Moment ist Pause, da wir 3 neue Songs fürs Album fertiggestellt haben. Wir werden uns im Januar treffen und die Corona-Zeit für ein neues Studioalbum nutzen.
Und die Texte liegen alle fertig in der Schublade?
Nein, die entstehen erst, wenn ich die erste Musik dazu höre, da ich ja auf die Musik texte. Und das inspiriert mich dann immer.
Das heißt, Sie haben noch nicht mal Ideen dafür?
Aber man hat so Themen, die man gerne beackern würde. Aber da muss dann auch die richtige Musik dazu kommen, um das weiterzutreiben. Also es gibt Ideen, die wurden nie behandelt, weil die richtige Musik gefehlt hat. Und andere, die springen einen erst dann, wenn man die Zeile im Lied hat. Also ein graues Haar war jetzt, ich habe mich nie hingesetzt und gesagt, ich mache jetzt einen Geburtstagssong. Ich hatte nur dieses graue Haar und das traf dann mit anderen Dingen zusammen. Und das Lied klang so nach Feiern, also war es ein Geburtstagssong.
Nächstes Jahr werden Sie 60. Oh, ist das irgendwie ein Thema?
Also am Geburtstag, falls ich dann feiern darf.
Ende November, das wird schon klappen.
Gegen Corona, ne?
Ja.
Werde ich sicher ein bisschen sentimental, weil ich mich daran erinnere, wie ich vielleicht als Mitzwanziger einen 60-Jährigen gesehen habe. Das war dann einfach ein alter Mann. Aber so fühle ich mich überhaupt nicht. Der Körper gibt mir Signale. Es zwickt hier, es zwickt da, wenn ich 2,5 Stunden auf der Bühne geturnt habe. Doch, das Herzlichen und die Seele und das, was ich mir so in meinem Köpfchen umhertreibe, das erinnert mich überhaupt nicht daran, dass ich schon so verantwortungsvoll und so alt sein könnte.
Mit Mitte 30, kam der Song Ein graues Haar. Jetzt könnten Sie schreiben, gut, dass ich überhaupt noch Haare habe. Ist ja auch nicht selbstverständlich für einen Mann Ihres Alters.
Da habe ich zum Glück keine Probleme.
Hartmut Engler, Leute-Gast bei SWR1 Rheinland-Pfalz. Danke sehr, dass Sie da waren.
Ja, war
zum
schön.
Zum Schluss danke. Ist Geschenkezeit bei Leute. Kann man sich Sie vorstellen als jemand, der für einen schnöden Spieleabend zu Hause am Tisch sitzt? Mit 5, 6 Leuten?
Oh ja.
Gut, dann habe ich was Tolles. Mhm. Ein Spiel namens Dixit.
Oh, Okay.
Das ist ein Kartenspiel, wo sie zu jeder Karte eine gewisse Geschichte erfinden müssen. So gut, dass wenigstens einer der Mitspielenden sie errät, aber so schlecht und so fantasievoll, dass nicht alle drauf kommen. Die Regeln hat man in 2 Minuten kapiert. Ein wunderschönes Spiel.
Ist das eine reale Geschichte?
Das ist ein reales, echtes, analoges Brettspiel, wenn man so will. Das ist mein Geschenk für Sie als Dank, dass Sie Leutegast waren. Und der Hinweis noch, Herzenssache-Tag am 30. November, dann unter anderem auch mit der Big Band-Version des Herzenssache-Songs von Hartmut Engler. Und außerdem kann man diese Leute-Sendung auch jetzt schon hören bei swr1.de, quasi mit dem Hinweis, hör gut zu. Was läuft wohl jetzt für ein Titel? Dankeschön, Herr Engler, alles Gute.
Danke.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.